herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Neues Jahr, neues Glück. Heute ist Jan Wegener wieder zurück. Moin Jan, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, schön mal bei dir hier zu sein. Ich hatte schon ganz vergessen, dass wir uns in einem neuen Jahr befinden.
Ja, aber so geht es mir eigentlich auch permanent. Ich denke mir, es ist ein neues Jahr. Und dann schaue ich auf den Kalender und dann ist irgendwie der 4. oder 5., heute jetzt der 6. Januar. Also irgendwie in Bayern machen die Leute das geschickter. Die sind ja gefühlt alle bis zum 6. Januar im Urlaub und erst dann danach wieder im Büro anzutreffen.
Da fällt mir auch ein, da muss ich gleich mal nochmal die Highlights der Vier-Schanzen-Tournee mir angucken. Das ist was ich früher mal gerne geguckt habe und jetzt auch manchmal noch gucke, wenn mir das gerade einfällt. Und da du den 6. Januar gesagt hast, da ist, glaube ich, immer das letzte Springen. Das werde ich mir dann doch mal angucken.
Ja, also ich meine, für den Australier muss das ja besonders seltsam erscheinen, dass wir im Schnee spielen.
das in jedem Fall. Das gibt es auch nur auf YouTube, die Highlights für mich.
Ja, aber ich glaube, ganz, ganz viele Deutsche verbinden die Vier-Schanzentournee immer auch irgendwie mit Neujahr, weil ich meine, man ist ja damit aufgewachsen und zumindest als wir jung waren, waren die Deutschen ja auch besonders stark im Skispringen und dementsprechend ist das, glaube ich, einfach bei uns mit der Kindheit auch verwurzelt.
Ich war sogar mal bei dem Neujahrsskispringen in Garmisch live dabei. Frag mich nicht, wie alt ich da war, aber ist jetzt schon einige Jahre her, aber das ist immer ganz cool eigentlich.
Ja, das stimmt. Also ich meine, das ist interessant, wie unsere Prägung dann darauf pocht, dass das etwas mit uns macht, dass wir uns erinnern an bestimmte Emotionen aus der Kindheit. Und ich glaube, das ist ja auch das Schöne, dass wir dann so diese Throwbacks haben, dass wir uns zurückerinnern an diese schöne Zeit des Unbekümmertseins.
Ja, stimmt, das auch.
Ja, ich möchte das neue Jahr dazu nutzen, auch der Community Danke zu sagen. Vielen Dank an euch. Ich habe die Umsätze von AC Foto aus dem letzten Jahr gesehen, die über den Affiliate-Link aus den Shownotes gekommen sind und will an der Stelle einfach Danke an die Community sagen. Es war wirklich viel, was ihr über AC Foto eingekauft habt und freue mich auch, es wird nächstes Jahr genauso auch weitergehen für euch. Das heißt, ihr könnt euch weiter Prozente bei AC Foto sichern für eure nächste Fotobestellung und gerade mit den neuen Canon-Equipment, das bestimmt im nächsten Jahr angekündigt wird, macht das besonders viel Spaß. Und damit will ich eigentlich auch...
Wo wir jetzt schon gerade über neues Equipment reden, ich war die Tage auch nochmal mit dem 200er bis 800er unterwegs bei so einer, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, auf Englisch heißen die Crested Terns, also so eine Seeschwalbenkolonie, die sich ganz wunderschön auf einer Klippe angesiedelt hatte, so ein bisschen wie in Helgoland sozusagen, mit ein paar Inseln im Hintergrund und die Sonne, die auch direkt dahinter dann untergeht. Und da muss ich sagen, hat es mich eigentlich sehr überrascht, weil ich habe die meiste Zeit mit dem 1,4-fach-Konverter da dran auch fotografiert und dann hast du eine Brennweite von 280 bis 1120 Millimeter und das war schon ziemlich cool, weil du konntest halt Flugaufnahmen machen und gleichzeitig, wenn eins der Babys irgendwo an einer guten Stelle stand, konntest du auch ganz schnell reinzoomen und ein cooles Aufnahme von den Babys mit den Eltern zum Beispiel machen und die waren dann auch so schön von hinten angeleuchtet und dann kriegst du halt genau diese, weiß ich nicht, wie man das auf Deutsch sagt, so ein Rimlight um den ganzen Vogel herum und Ja, also es war schon cool. Und für die Situation war die Linse wie gemacht. Das ist auch so auf Helgoland zum Beispiel, stelle ich mir das auch super vor.
Und wie warst du mit dem Autofokus zufrieden bei fliegenden Vögeln mit 1-4-Fach-Konverter?
Es ging noch erstaunlich gut, muss ich sagen. Es war nun nicht jedes Foto scharf, aber es waren mehr als genug Fotos scharf, dass du da richtig gute Aufnahmen gekriegt hast. Und die Seeschwalben sind ja nun auch ziemlich schnell, wenn die da immer so ihre Kurven drehen und sich Pirouetten schlagen. Und ja, da war ich schon sehr angetan eigentlich von allem.
Und wie war das Streulichtverhalten oder hast du nicht direkt in die Sonne rein fotografiert mit dem 200 bis
Doch auch
800?
direkt, nicht ganz direkt rein, aber schon so, dass es immer mal so an die Seite reinkam und so. Da habe ich eigentlich jetzt nichts Ungewöhnliches bemerkt, aber das ist ja auch. Ich habe es jetzt nicht direkt getestet, weil selbst am 100 bis 500, da hast du ja manchmal so eine komischen, weiß ich nicht, wie ich beschreiben soll, so eine komischen Linien oben im Objektiv, wenn du das in einen ganz bestimmten Winkel in die Sonne hältst. So genau habe ich
Ja,
das
da
jetzt
das.
nicht getestet.
Stimmt, also beim 100 bis 500 gibt es einen Winkel, wo du so kleine Linien bekommst in deinem Lensflare. Das habe ich auch ein oder zweimal erlebt. Das ist nicht perfekt, aber ganz okay. Aber ja, da hast du recht, das kommt vor. Aber ich schreibe mir das jetzt hier in den Kalender rein, dass du im Gegenlicht fotografiert hast. Das kommt ja tatsächlich nicht so oft vor.
Ja, aber es ist auch gar nicht so, ich sag mal, ich habe auch gar nichts dagegen eigentlich. Es ist nur was, was ich jetzt nicht unbedingt mir so direkt aussuche, aber wenn ich mal so eine gute Situation sehe, wie an so einer Klippe, wo dann halt genau die Sonne untergeht und alles so schön von hinten angestrahlt wird, dann mache ich das durchaus auch mal.
Also ich glaube, also ich stehe ja total auf Gegenlicht, wobei in der Vogelfotografie gerade das Rimlight funktioniert ja eigentlich nur dann, wenn die Jungen irgendwie so ein bisschen Plüsch haben, dass da sich das Licht gut drin bricht, oder wenn es Vögel gibt, wo sich das Licht, also wo diese Flügel auch so richtig durchschienen werden können, weil da gibt es ja durchaus Vogelarten, bei denen das ganz fantastisch aussehen kann, wenn das Gegenlicht durch diese Federn des anfliegenden Vogels kommt. Das finde ich ja auch immer faszinierend, was da an Facetten auf einmal rauskommen kann.
Ich habe das auch probiert mit den Seeschwalben. Da ist auch nämlich direkt so ein schwarzer Felsen dahinter, wo man wirklich schön dann den Vogel quasi mit schwarzem Hintergrund hatte und das Licht durch die Flügel scheint. Aber es war ziemlich schwierig, muss ich sagen, mit den Seeschwalben. Besonders wenn die so geflogen sind, dass man die Oberseite gesehen hat, also die grauen Flügel. Da hat es fast gar nicht durchgeschienen. Und das einzige Mal, wo es ein paar Mal funktioniert hat, ist, wenn der quasi sich genau seitlich gedreht hat und man die weiße Unterseite und die weißen Flügel gesehen hat, da hatte man dann ein bisschen mehr dabei, aber da hast du schon recht, da wäre es mir eigentlich auch lieber gewesen, wenn da noch ein Vogel lang gekommen wäre, der irgendwie einen riesenlangen Schwanz gehabt hätte oder so, wo das so richtig schön durchscheint.
Ja, und ich finde auch gerade bei Gegenlichtfotografie am Meer, also wenn ich mir jetzt so diesen Felsen vorstelle und du bist in dieser Vogelkolonie, dann, dass das Licht so ist, dass du entweder dieses von der Sonne beschienene Wasser oder den Himmel im Hintergrund haben kannst, aber gleichzeitig der Vordergrund, also der Vogel, halbwegs sauber belichtet wird. Also diese Situation hat man ja nur ganz, ganz selten. Also zum Beispiel, wenn so eine Wolke die Sonne so halb verdeckt und dadurch so ein bisschen das Gegenlicht absoftet, dass du dann wirklich so diese Unschärfekreise aus dem Wasser bekommst, die aber dann nicht so hell sind wie der Vogel im Vordergrund. Das ist ja immer die Challenge, dass das überhaupt mal so vorkommt, weil das ist dann, finde ich, immer besonders schön, wenn du dieses Gegenlicht hast auf der einen Seite, aber gleichzeitig eben die komplette Zeichnung im Vogel behältst. Und dafür muss ja diese Kombination aus nicht zu hartem Gegenlicht überhaupt eintreten. Das passiert meiner Meinung nach ja immer nur ganz, ganz selten. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist.
Das ist in jedem Fall schwierig. Ich hatte da Glück. Ich werde auch bald noch mal ein paar Bilder auf YouTube zeigen. Muss ich erst mal bearbeiten. Ich habe nämlich 16.000 Bilder in 2 Tagen gemacht. Das heißt, da dauert es dann etwas, einige Zeit durchzugehen. Aber du hast voll recht. Und das Gute an der Stelle war, dass du halt so eine andere Insel im Hintergrund hattest. Und die hatte auch so kleine grüne Felsen, wo dann so die ganze Gischt sozusagen immer rüber geflogen ist, fast wie Nebel. Das heißt, dein Hintergrund war nämlich nicht das super breite, das super helle Wasser, das ging nämlich gar nicht. Das ist einfach total ausgebrannt, sondern du hattest so relativ hell, aber dunkel genug den Hintergrund, dass du den Vogel schön belichten konntest, der trotzdem angeschienen war, aber nicht alles so total unbalanciert, nicht ausbalanciert war, sondern das hat alles eigentlich ganz gut gepasst. Und auch gerade mit den Babys, wenn die so in dem Riesen, in der Riesengruppe von den anderen Elternvögeln standen, sah das manchmal cool aus. Da hast du ein so ein kleines Baby, was den Kopf rausstreckt und dann hast du so 20 so eine orangen Schnäbel, die von den Sonnenlicht angestrahlt werden drumherum. Das war ganz cool.
Werbung. Wenn du Freude an der Magie des Lichts hast, über die Jan und ich gerade sprechen, dann schau doch mal vorbei unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops. Bei meinen Workshops geht es immer um das Licht. Das Licht sehen zu lernen, das Licht deuten zu lernen, den richtigen Umgang mit dem Licht und was das Licht für uns in der Fotografie bedeutet. Arbeite gemeinsam mit mir in kleinen Gruppen daran, das Licht sichtbar zu machen und diese einzigartigen Momente, die wir alle in der Natur erleben, aufs Bild bannen zu lernen. In den kleinen Gruppen kann ich jedem gezielt über die Schulter schauen und immer wieder Tipps und Ideen liefern, um deine Bilder weiter zu verbessern. Also schau vorbei unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter-Podcast und vielleicht sehen wir uns ja dann schon bald bei einem Workshop wieder. Ich freue mich auf dich. Und jetzt zurück zum Podcast.
Das kann ich mir vorstellen, aber jetzt, wo du davon sprichst, auch das 200 bis 800 wieder benutzt zu haben, ich habe da ja auf, also in den Internetforen den einen oder anderen Kommentar gelesen, also tatsächlich sehr, sehr viele, über die Reviews zum 200 bis 800 und wie soll ich sagen, das Misstrauen gegenüber YouTubern, weil die das ja gestellt bekommen, weil die das geschenkt bekommen, weil die das bezahlt bekommen. Ich weiß ja, oder ich sage einfach mal, du hast dein 200 bis 800 ja selbst dir gekauft. Jetzt ist die Frage, möchtest du einfach mal auch damit aufräumen, dass man Equipment geschenkt bekommt oder dafür bezahlt wird von Canon und Nikon? Wie ist das denn? Weil ich glaube, das ist ja immer noch etwas, wo viele oder wo es ja viele Mysterien gibt. Und selbst wenn man die Wahrheit sagt, habe ich manchmal das Gefühl, dass es einem keiner glaubt. Deswegen, wie stellt sich das denn dar?
Also ich denke, ich bin ja eigentlich bekannt dafür, immer frei auszusagen, wie ich sehe, weil ich auch gar keinen Sinn darin sehe, den Leuten was Falsches zu sagen. Ich habe da nichts davon, wenn ich ein Tele mir jetzt kaufe und dann sage, das ist total super und dann kaufen sich das die Leute und dann ist das gar nicht gut. Also sowas möchte ich ja nur gar nicht machen. Ich möchte, wenn die Leute meinen Channel gucken, dann sollen die auch für sich danach wissen, ist es jetzt gut für mich oder nicht gut für mich. Und da will ich ihnen eigentlich nur eine Hilfe leisten und da ist es für mich ganz klar, dass es das einfach so zu sagen, wie das ist, weil ich persönlich auch überhaupt nichts davon habe, jetzt nicht die Wahrheit zu sagen. Und insgesamt ist es nicht so. Also ich würde mal sagen, 90% der Leute auf YouTube werden jetzt nicht bezahlt, diese Reviews zu machen. Natürlich kriegt man immer mal was bereitgestellt sozusagen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Nikon-Reviews mache oder von Sachen, die jetzt von Nikon rauskommen, die kriege ich oft, bevor die überhaupt angekündigt werden. Und die werden dann natürlich bereitgestellt, aber ich kann da trotzdem sagen, was ich will. Die sagen da nicht, oh nee, jetzt sag mal das hier und sag mal das da. Und es kann sein, dass das auch an manchen Kanälen so ist, aber ich denke mal, ein Großteil der Leute wird die Sachen sogar kaufen. Und dann sehe ich eigentlich nicht, warum man dann sagen sollte, das ist jetzt besser oder schlechter, als es wirklich ist.
Und wenn du jetzt etwas zugeschickt bekommst, nehmen wir mal an, Nikon schickt dir die neue Z9 Mark II, die du gerade testest. Und jetzt sagst du, die Z9 Mark II, die ist ja wirklich mal so richtig bescheiden. Hast du dann nicht auch Angst, dass du in Zukunft quasi nicht mehr frühzeitig die Ausrüstung bekommst und damit quasi nicht frühzeitig dein Content erstellen kannst und dadurch weniger Klicks generierst? Also gibt es solche Ängste bei einem YouTuber oder würdest du sagen, dass du frei davon bist?
Du bist vielleicht nicht komplett frei davon. Du willst natürlich schon den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, die auch viel Vertrauen in dich stecken, denen was zeigen oder so. Aber gleichzeitig, wenn du dir mein Review zu der Z8 anguckst, da war ich ganz schön kritisch. Da habe ich versucht, Fischadler am Meer zu fotografieren. Und das hat wirklich nicht gut geklappt. Und ich habe dann 3-4 Tage lang rumprobiert, bis ich dann ein paar Einstellungen hatte, wo es ein bisschen besser geht. Aber da haben die sich dann sogar bedankt danach, weil sie meinten halt, das ist halt, sie sehen lieber ein Review, wo die Leute sagen, ja, hier ist was nicht ganz so gut und ich biete ihnen auch eine Lösung an, anstatt dir zu sagen, oh, das war alles super und dann haben die Leute danach Probleme. Also im Endeffekt ist mir mein eigener Ruf wichtiger, als jetzt irgendwelchen anderen Leuten zu gefallen. Weil wenn ich jetzt lauter Reviews mache, wo ich denen irgendwas erzähle, was da nicht stimmt und die Leute sind dann danach sauer, wenn sie sich was kaufen und das ist dann gar nicht gut, da habe ich langfristig viel weniger davon, als jetzt irgendwen zu jetzt fehlen mir schon wieder die deutschen Worte, Mann, ey. Als jetzt irgendjemand vor den Kopf zu stoßen.
Ja, also ich glaube oder ich finde, das ist ja das Entscheidende. Und ich persönlich biete den Firmen dort maximal an, wenn es so richtig bescheiden war, zu sagen, hier hast du es wieder. Ich kann einfach gar nichts dazu schreiben, weil ich es aber so bescheiden fand. Oder auch teilweise, ich habe früher mal einen Panorama-Adapter fürs Tilt-Shift-Objektiv geschickt bekommen. Also so eine richtige Spezialanwendung, wo du dann quasi die Kamera hinten verschiftest, anstatt die Kamera auf dem Stativ stehen zu haben, sondern du machst quasi TSE da rein und dadurch hast du halt noch bessere Möglichkeiten, Panoramen zu machen. Und ich habe denen das einfach zurückgeschickt und habe gesagt, ganz ehrlich, das ist etwas, das werde ich nie in meinem ganzen Leben benutzen. Wen soll ich denn da jetzt auf gut Deutsch verarschen, dass ich das total gut finde und total gerne benutzen werde, weil am Ende leben wir ja immer von unserer Authentizität auch für zukünftige Kooperationen, weil ich will ja auch nur mit denen zusammenarbeiten, auf die ich Lust habe. Ich mache ja immer gerne das Beispiel mit ISO, dem Monitorhersteller. Wenn ich mit ISO nicht zusammenarbeiten würde, würde ich mir trotzdem einen ISO kaufen, weil ich einfach überzeugt bin von den Monitoren. Ich habe die ISO-Monitore jetzt seit meiner Volljährigkeit ungefähr im Einsatz, seit 18 Jahren oder sowas. Vielleicht habe ich auch meinen ersten ISO gekauft, bevor ich volljährig war. Aber ich habe die einfach seit fast 20 Jahren im Einsatz und vertraue dem dann voll und ganz. Und dann will ich auch einfach nicht was anderes, weil ich der Meinung bin, dass das das beste Produkt für mich ist. Und dann kann man auch mit einer Firma zusammenarbeiten, aber eben auch nur dann, wenn man von den Sachen überzeugt ist, finde ich.
So geht es mir ganz genauso. Ich kriege bestimmt 5-6 E-Mails jeden Tag, wo Leute mir irgendwelchen Schrott zusenden wollen. Und da sage ich dann auch immer nein. Oder ich habe sogar einige Kamerahersteller, die jetzt nicht ganz so namhaft sind, die gerne hätten, dass ich ein Video für sie mache, wo ich es mir dann aber auch dreimal überlege, weil ich irgendwie weiß, es ist was, wo ich eigentlich selber nicht langfristig mit fotografieren würde. Und dann finde ich das immer schwierig, damit ein Video zu machen, weil ich dann so denke, ja, wenn ich es jetzt selber, wie du schon sagst, wenn man selber jetzt nicht so ganz davon überzeugt ist, ist es ganz schwer, dann ein Video zu machen. Und ich habe halt auch das Gefühl, wenn ich ein Video mache mit etwas, was ich eigentlich gar nicht benutzen will, dann ist es auch schwer, das irgendwie den Leuten rüberzubringen. Und von daher lasse ich solche Sachen eigentlich meistens sein, wenn von den großen 3 Firmen, so Sony, Canon und Nikon, da ist es schon immer ganz interessant, die Reviews zu machen, weil das auch was ist, wo ich mir durchaus mal vorstellen könnte, mir auch was von einer anderen Firma zu kaufen. Zum Beispiel mein momentanes Lieblingsobjektiv, das kleine 600er von Nikon oder so, das habe ich sehr gerne getestet, weil das halt wirklich ist, was ist, wo ich begeistert war, einfach von der Weiterentwicklung der Technologie.
Ja, ich musste gerade schmunzeln und habe mich daran zurückerinnert, wie das früher mal war. Ich habe ja mal ganz viel Fotoausrüstung, also fast meine ganze Fotoausrüstung geklaut bekommen. Und dann hatte ein Fotohersteller mir geschrieben, dass ich aus dem Marketing, willst du nicht mal unsere Kameras probieren? PS sind auch versichert. Und das war so witzig, also wie soll ich sagen, das war ja echt nur ein Zweizeiler. Und dann habe ich mit denen telefoniert und die haben mir sozusagen alles, was die hatten, also alle Objektive, die für mich relevant waren, alle Kameras, die gerade neu draußen waren, auch eine, die noch gar nicht draußen war, alles geschickt, ne? Und wollten mit mir zusammenarbeiten und ich habe ein Jahr lang die ganze Ausrüstung dabei gehabt, neben meiner Canon und ich habe es einfach nicht benutzt. Und dann habe ich auch am Ende gesagt, Leute, ich kann das zwar jetzt nehmen, die wollten mir sogar alles schenken, was ich kaufe ja mein Canon-Equipment und die wollten mir tatsächlich mein Foto-Equipment schenken. Und ich habe gesagt, ich finde das ja großartig, dass ihr mir für 30.000 Euro Foto-Equipment schenken wollt, aber der einzige Effekt, den das haben wird, ist, dass ihr unzufrieden seid, weil ich am Ende nicht überzeugt davon bin. Also ihr habt überhaupt keinen Marketing-Effekt, zumindest keinen positiven. Und ich habe auch nichts, weil ich mir meinen Ruf versaue, weil am Ende des Tages wechseln ja auch Mitarbeiter in den Fotofirmen untereinander. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich, zumindest in Deutschland ist die Branche ganz, ganz klein und da passiert es einfach, dass der Mitarbeiter von Canon zu Leica wechselt und der Mitarbeiter von Pentax, was weiß ich, zu Olympus kommt oder wie auch immer. Und wenn man verbrannte Erde hinterlässt, dann ist man halt in so einer kleinen Szene eben auch in die Richtung ganz schnell raus, meiner Meinung nach.
Ja, von daher, im Endeffekt ist dein eigener Ruf das Wichtigste und deshalb vertrete ich halt die Meinung, dass ich einfach das sage, so wie es ist. Und wir haben ja beide auch keinen persönlichen Nutzen davon. Im Endeffekt ist es uns ja egal, ob Canon oder Nikon jetzt 3 Objektive mehr verkauft. Wir haben ja persönlich nichts davon. Mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich darauf, halt den Leuten so gut wie möglich meine Erfahrungen mit etwas mitzuteilen, sodass sie dann ihre eigenen Entscheidungen treffen können und im Endeffekt ihre eigenen Erfahrungen haben und hoffentlich Sachen kaufen, mit denen sie dann begeistert sind und tolle Fotos machen.
Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung. Es geht um unsere Erfahrungen und passend zum neuen Jahr habe ich hier unseren Erfahrungsschatz anzapfen wollen und zwar, wir putzen unser Equipment im neuen Jahr. Wie putzen wir unser Foto-Equipment? Putzen wir das überhaupt? Und das war so irgendwie zum Neujahrsputz so ungefähr gehören. Was mache ich denn mit meiner Fotoausrüstung im neuen Jahr? Hast du Tipps, Jan?
Also ja, ich habe gerade, das ist lustig, ich habe gerade in meinen 600er reingeguckt und da habe ich festgestellt, dass da noch ganz viel Sand aus dem Outback vom September drin ist, so in den Ecken. Ich weiß gar nicht, wie ich den rauskriege. Der ist quasi so unter, zwischen Rand und Frontlinse ist da ganz viel Sand drin. Ich weiß nicht, muss ich vielleicht mal so einen Luftkompressor probieren oder so. Aber ich sag mal, wenn es nicht total verschmiert ist, mache ich eigentlich gar nichts mit meinem Equipment. Und ich, obwohl ich das benutze wie verrückt, kriege ich das auch gar nicht so dreckig. Wobei, du hast eine interessante Sache gesagt, die habe ich auch gemerkt, dass die Nicht-L-Linsen viel schwieriger sauber zu machen sind. Und ich hatte jetzt, wo ich mir so viel mit dem 200 bis 800 am Meer fotografiert habe, da kriegst du natürlich immer diesen Salzbeschlag auf die Linse. Und dann nehme ich halt wie immer so ein T-Shirt und wollte das so abreiben. Und da ging das eigentlich gar nicht ab. Und da habe ich mich dann an dich erinnert und dann musste ich extra so ein Putztuch rauskramen und noch tausendmal anhauchen, bis das dann sauber war. Das war ganz lustig.
Dann lass uns aber doch mal sammeln, wie wir unsere Fotoausrüstung putzen würden, wenn wir überhaupt unsere Ausrüstung putzen. Und an der Stelle Shoutout an Gianni. Er ist jemand, der darauf schwört, sein Equipment, wenn es geht, nicht zu putzen. Ich kaufe ja ab und zu gebrauchte Sachen von ihm und er sagt dann immer, ah ja, bei dem Objektiv habe ich die Frontlinse noch nie geputzt. Das ist für ihn immer ein Gütekriterium, dass es auf gar keinen Fall verkratzt worden ist. Das ist immer spannend zu hören. Aber wie putzen wir jetzt unsere Ausrüstung? Oder was putzt du denn generell und wie putzt du das? Und wie würden wir es vielleicht auch richtig machen? Das sollten wir vielleicht auch
mal in den Ring werfen. Das meiste, was ich mache, ist eigentlich in jedem Fall, wenn es regnet, dass ich es dann halt vernünftig trocken lasse. Und wenn ich so ein Lenscode, Lenscover drauf habe, also so ein, weiß ich nicht, Teleobjektivkondom auf Deutsch gesagt, dann nehme ich das auch immer runter, wenn das nass ist, damit es nicht so auf dem Tele trocknet, sondern einfach separat trocknet. Und sonst, also ich nehme eigentlich gar keine Chemikalien, um was sauber zu machen. Es sei denn, ich muss mal den Sensor sauber machen. Das habe ich aber, glaube ich, erst einmal an meiner F5 gemacht. Da habe ich Konverter so in einem quasi Sturm am Meer gewechselt, was dann nicht ganz so eine tolle Idee war, weil dann doch etwas zu viel Zeug reingeflogen ist, aber ging dann auch relativ schnell einfach mit so einem, gibt es so diese, ich weiß, Sensor-Swap, wie heißt das auf Deutsch?
Die heißen Sensor-Swaps, weil wir die aus Amerika importieren.
Also da kannst du auch ganz dir einfach einen in der richtigen Größe holen und da ein bisschen von der Flüssigkeit drauf machen, dann ist es eigentlich auch schnell sauber.
Dann lass uns doch erstmal strukturieren, wie putzen wir denn unsere Objektive? Ich muss ehrlich sagen, ich putze ungefähr einmal im Jahr Objektive. meistens tatsächlich so in der Winterzeit, wo ich mal mehr Zeit habe. Wie gehen wir dabei vor? Ich persönlich bin immer jemand, der erstmal den Blasebalg nimmt und ordentlich auspustet und gucke, dass wirklich alle Staubkörner und alles, was sandähnlich sein kann, wegfliegt, weil ich eben mir die Frontlinse nicht verkratzen will. Und dann gehe ich meistens mit einem Mikrofasertuch da dran. Wichtig, nehmen diese feinen Mikrofasertücher, die dafür gebaut sind. Die gibt es ja immer auf allen Messen als Werbegeschenke von Tamron, Canon, Sigma, AC-Foto, wie sie alle heißen. Da kann man sich einfach einen Stapel mitnehmen und damit putze ich dann die Frontlinse. Wenn es besonders hartnäckig ist, hauche ich das Glas ganz leicht an, also erwärme das. Wichtig, dabei bitte nicht draufspucken auf die Linse, sondern wirklich nur so einen leichten Atemhauch, damit da so eine ganz leichte Feuchtigkeit dazukommt. Und damit putze ich dann sozusagen das Objektiv ab. Gerade bei der Rücklinse nehme ich oft eben auch nur die Luft aus dem Blasebalg. Das reicht vollkommen aus. Was ich nicht machen würde, also die Not-to-Dos sozusagen, wäre Druckluft aus der Dose dafür zu nehmen, weil da kommt manchmal irgendwelcher Kram mit. Das würde ich jetzt nicht machen tatsächlich. Wer einen Kompressor hat in der Garage oder so, kann natürlich auch damit seine Objektive putzen, aber ich würde halt keine so Konservendruckluft nehmen auf optische Elemente, um ehrlich zu sein. Und ich habe auch noch nie irgendwelche Sprühchemikalien, sonst irgendwas genommen für meine Linsen. Würdest du das mitgehen oder würdest du mir widersprechen?
Die Dosenluft definitiv nicht, weil die kondensiert oder so. Das heißt, du sprühst darauf und auf einmal hast du so ganz einen Strahl von irgendwas drauf. Habe ich auch mal gemacht früher. Aber mir haben neulich mal eine Firma ein ganz cooles, was sagt man denn? USB-C geladenen Mini-Blasebalg geschickt sozusagen. Der ist ganz klein, hat aber so einen Propeller und alles drin. Der kann auch ganz schön gut Druckluft erzeugen. Den hast du quasi auch immer dabei und der kommt noch mit so einem kleinen Pinsel und so. Da war ich eigentlich ganz angetan von, wenn man jetzt einfach mal so Sand runterblasen will und so. Also das ist so quasi die Weiterentwicklung des alten Blasebalgs, den wir uns früher immer noch in der Apotheke geholt haben.
Und dann musst du mir unbedingt den Link dazu schicken, dann verlinke ich das. Und vielleicht hatte ich auch der Tipp, so ein Ding kriegt ihr auch in der Apotheke. Das nennt sich aber nicht Blasebalg, damit könnt ihr nichts anfangen. Ihr müsst das Ding Klistierspritze, glaube ich, heißt das richtig, nennen. Das nutzt man vor allem dafür, Ohren, Nasen und Hinterteile zu reinigen. Deswegen ist das in der Apotheke.
Also besser nicht Gebrauch kaufen.
Ich glaube, da kostet eine Apotheke auch nur 4 oder 5 Euro, von daher, die sind tatsächlich im Vergleich, also im Fotohandel kostet er bestimmt das Dreifache von dem, was er in der Apotheke kostet. Und du hast eben gesagt, Objektive trocknen lassen.
Ich wollte nur sagen, als Flüssigkeit habe ich mir mal so eine Flüssigkeit gekauft, die wohl für Objektive sein soll, aber da habe ich trotzdem immer mal ein unangenehmes Gefühl dabei, quasi Alkohol darauf zu gießen oder so. Das habe ich eigentlich auch nie benutzt und mache ich eigentlich auch mal so trocken wie du.
Also wir überwerfen uns hier manchmal, weil wir haben immer so einen leichten Zeitversatz zwischen Australien und Deutschland. Das ist einfach so, deswegen da entschuldigen wir uns einfach mal kurz. Das liegt nicht daran, dass Jan und ich uns generell immer nur ins Wort fallen. Ja. Und Jan hatte ja gesagt, bitte Objektive richtig trocknen. Und das ist tatsächlich, wenn wir an Objektive denken, auch ein essentielles Thema. Nehmt die Sachen, wenn die richtig nass geworden sind, raus aus dem Rucksack. Lasst die ruhig 2, 3, 4 Tage trocken in der Wohnung liegen. Und was auch ganz wichtig ist, schaut eben, dass das Lenscode abgemacht wird. Weil der Rainer Höhnle, relativ bekannt in Deutschland dafür, dass er an Canon-Kram gerne schraubt, hat auch mal eine Erhebung zu verschimmelten Super-Teleobjektiven gemacht. Und er hat gesagt, es war immer das Lenscode am Ende des Tages schuld, weil das über diese Ritzen vom Objektiv gegangen ist und damit das Mikroklima im Objektiv beeinflusst wurde. Das heißt, zieht das wirklich runter, und also so, dass diese Spalten alle auch frei sind. Und da ist auch ein Tipp, wenn ihr mehr fotografiert im Sand, dann könnt ihr das Lenskraut auch in die andere Richtung ziehen und die Ritzen verdecken. Das mache ich immer. Das ist so eine Art Sandschutz, weil wenn der Lenskraut da drüber hängt, über diesen Ritzen am Objektiv, dann kann in den Fokussierring und so weiter auch kein Sand eindringen. Und da nutze ich tatsächlich die Dosenluft sehr, sehr gerne, um den Sand äußerlich nach dem Fotografieren wegzuwehen. Also wenn ich irgendwie vom Strand zurückkomme, ich denke jetzt gerade so an Helgoland, du kommst dann zurück ins Hotelzimmer, da einfach über alle Ritzen einmal drüber, sodass der Sand, diese ganzen Körner einfach mal wegfliegen. Das finde ich immer recht gut, damit nicht alles voll Sand ist hinterher. Machst du das auch oder ist das neu für dich?
Habe ich noch nicht gemacht, aber würde ich mir durchaus mal überlegen, wobei ich bin ja eh immer jemand, der nur so vielleicht die Hälfte der Lenscoat-Teile, oder ich sag mal, es gibt ja ganz viele Firmen inzwischen, die das machen. Ich benutze immer nur so die Hälfte der Teile. Zum Beispiel kann ich das gar nicht ausstehen, so ein Lenscoat über dem manuellen Fokusring zu haben. Da habe ich immer das Gefühl, man kann den überhaupt nicht mehr vernünftig drehen, wenn man den schnell greifen muss. Und auch sonst, ich nehme das manchmal ab, zum Beispiel, wenn es über den Knöpfen ist und so, weil es einfach so schwierig ist, dann die Knöpfe zu benutzen und so. Das heißt, ich habe das immer an Teilen, die gerne zerkratzen. Und an vielen anderen Teilen, die ich schnell mal greifen muss, habe ich es eigentlich gar nicht drauf. Also ich bin nicht jemand, der so die Linse komplett eingepackt hat. Und an meinen Zoom-Objektiven habe ich das gar nicht. Aber wo wir schon jetzt gerade, wo ich schon die Zoom-Objektive
sage. Aber wo du das sagst, ich fasse das auch, wenn das Lenscoat hinten am Bajonett ist, also das letzte Stück. Oh. Weil da kriegst du ja immer so Fäden, die dann in dein Bajonett reinragen. Das ist ja immer zum Kotzen auf gut Deutsch. Und was auch ganz schlimm ist, finde ich, wenn du die Extender in Lenscoats packst, weil die Extender, die schmeißt du ja immer rein und dann bleiben die ja immer an dem Lenscoat hängen und verdrehen sich. Das ist, also wenn ihr so richtig Geld rauswerfen wollt, dann kauft euch Lenscoats für Extender. Das ist so richtig, das nervt so sehr, dass ihr damit direkt aufhören werdet. Aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest noch was zum Zoom-Objektiv sagen.
Nee, ich wollte nur sagen, mit dem Trocknen, da ist ja gerade das 100 bis 500er und das 200 bis 800er ja nun recht anfällig für Regen. Und ich sag mal, ich habe auch immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich da mit dem Regen fotografiere. Habe ich mit beiden schon gemacht, aber besonders mit dem 100 bis 500, da habe ich schon wirklich im strömenden Regen auch fotografiert. Wenn ich kann, versuche ich es immer so abzutrocknen, bevor ich reinzoome. Ich habe da aber auch schon öfters reingezoomt, ohne es abzutrocknen. Bis jetzt hat es auch immer geklappt. Aber ich versuche das dann auch so gut wie es geht, sofort, wenn ich nach Hause komme, zu trocknen. Und oft habe ich dann aber das Problem, dass am nächsten Tag, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder fotografieren will und es ist sehr warm, dass es dann von innen immer noch beschlägt einige Zeit. Oder dass die Sensorwärme in der Kamera die Rücklinse hinten beschlägt. Das hatte ich oft jetzt ein paar Mal, gerade in Queensland, wenn es relativ schwül draußen war und die Sachen nass waren und ich dann am nächsten Tag wieder rausgehe, dass das immer noch beschlägt, weil da irgendwie, weiß ich nicht, die so etwas Feuchtigkeit drin ist oder irgendwie der Temperaturunterschied oder so. Das heißt, am besten, wie du schon sagtest, die Sachen einfach länger trocknen lassen.
Aber geht ja halt nicht glaub, immer. Ja, ich glaube, das ist ja auch die Herausforderung der spiegellosen Kameras, wenn wir daran denken, dass wir haben ja sowohl den Sucher als auch den Sensor, die ja permanent Wärme erzeugen. Und früher war das ja überhaupt nicht schlimm, wenn die 1DX eingeregnet war, dann entstand ja die Wärme meistens dadurch, dass ich die in der Hand hatte, also von mir selber. Und das ist nicht besonders viel gewesen. Da ist mein Display ein bisschen beschlagen und das war es eigentlich. Aber dadurch, dass die Kameras ja selber Wärme erzeugen, sind die, was das Thema Beschlagen angeht, viel, viel empfindlicher geworden als das, was wir früher gekannt haben. Das finde ich oder das empfinde ich genauso wie du. Aber wo wir gerade dabei sind, wie putzen wir denn unsere Kamera richtig? Ich meine, ich stecke die meistens einfach in die Spülmaschine rein und du?
Ja, ich putze die, also Kameras putze ich eigentlich wirklich extrem selten. Ich reibe manchmal, wenn der, mache ich halt den Sucher sauber und hinten das Display. Aber das war es dann auch. Sonst mache ich es eigentlich nur, wenn ich mal jetzt im Sand war und dann da überall Sand ist, dann versuche ich das auch rauszublasen. Aber ansonsten mache ich da eigentlich nicht viel.
Ja, genauso geht es mir auch. Also was ich regelmäßig habe, ist, dass die Kamera unten voll Matsch ist, weil ich dann ganz bodennah arbeite. Da gehe ich manchmal auch noch mit einer nassen Zahnbürste drüber, um das irgendwie wegzubekommen. Und was ich wenn ich mit Batteriegriff arbeite, mache oder auch mit L-Winkel, wenn es so richtig nass geworden ist, mache ich auch den L-Winkel oder den Batteriegriff ab, weil da teilweise auch Wasser reingeht. Also gerade zwischen L-Winkel und Kamera, was da manchmal an Wasser steht, das verstehe ich manchmal überhaupt nicht. Das heißt, das mache ich dann oft auch ab zum Trocknen. Ansonsten auch da eher mit der Druckluft oder dem Blasebalg. Und eigentlich reicht mir auch der Blasebalg mittlerweile bei den neuen Kameras oft aus, dass man gar keine Sensorreinigung mehr machen muss, sondern man es einfach mit dem Blasebalg ein bisschen wegpustet. Jetzt ist die Frage, oder ich habe generell immer auch eingeschaltet, dass der Verschluss runterfällt, damit ich beim Objektivwechseln eben weniger Dreck drauf bekomme. Und auch die Geschwindigkeit des Objektivwechsels ist immer vorteilhaft. Das heißt, Kamera nach unten halten, Objektive schnell wechseln, da habt ihr weniger Sensordreck. Aber wenn das Unheil jetzt angerichtet ist, wie putze ich denn meinen Sensor richtig? Weil ich muss zugeben, ich habe seit der 5D Mark III, glaube ich, keine Sensoren mehr gereinigt tatsächlich.
Ja, also ich öffne den halt manuell und dann blase ich da erstmal alles raus, was rauszublasen ist. Und dann, wie gesagt, nehme ich so einen Sensor-Swap und gehe da zweimal drüber und dann ist es eigentlich auch wieder sauber.
Kaufst du da diese fertig getränkten Sensor-Swaps oder bindest du die selber?
Mal so, ich habe beides. Die fertigen sind halt ziemlich teuer, aber ist natürlich das Einfachste.
Und jetzt kommt die schwierigste Frage. Welche Flüssigkeit nimmst du denn bei denen, die du selber machst?
Ich habe so eine, die habe ich mir vor zig Jahren mal in Amerika gekauft. Die darf jetzt, glaube ich, gar nicht mehr versendet werden. Deshalb weiß ich nicht genau, die habe ich immer noch, weil die so lange hält, da brauchst du ja nicht viel von. Und was es das da jetzt in Deutschland gibt, weiß ich eigentlich gar nicht.
Die hieß damals Ellipse, oder?
Ja, genau.
Und die gab es in Version 1 und 2 und die hat bei mir, glaube ich, Wasser gezogen, weil ich habe damit den Sensor der 5DSR gereinigt und der war danach derart verschmiert, dass ich die Kamera zu Canon schicken musste, damit die 5DSR retten. Und ich weiß nicht, ob die Flüssigkeit gezogen hat oder was los war, aber bei dir funktioniert das mit der Flüssigkeit immer noch, also die ist noch gut?
Also ich habe sie jetzt schon lange nicht mehr gemacht, aber ich würde schon sagen, dass die noch gut ist. Und ich sag mal, was manchmal sonst sein kann, vielleicht, wenn du ein bisschen mal Öl oder was ich raufgekriegt hast, kann es natürlich sein, dass das mehr verschmiert, weil eigentlich ist diese Flüssigkeit ja mehr Alkohol und die verdunstet ja eigentlich total schnell.
Ja, also wer das kaufen möchte, anscheinend kann man das auch in Deutschland kaufen im Moment. Ich habe mal Eclipse heißt nicht Ellipse, sondern Eclipse, Lens also E-C-L-I-P-S-E, genau. Und wenn man das eingibt, kriege ich tatsächlich hier auch in Deutschland bei Fotoleistenschneider jetzt das Ganze auf Google angezeigt. Die haben anscheinend am meisten für Werbung bezahlt und kann man in Deutschland kaufen für 17,95 Euro. Und dann braucht man sozusagen nur noch so eine kleine Schneeschippe in Sensorgröße und da wickelt man solche Tücher drumherum. Ich wette, das kriegt man heute auch online in Deutschland für den doppelten Preis, den wir damals bezahlt haben, aber dafür kriegt man es wenigstens, weil wenn die Flüssigkeit nicht mehr verschickt werden kann, dann ist das ja ohnehin eine Herausforderung. Ja. Und für die, die ängstlich sind, ich würde dann im Zweifel einfach das Ganze verschicken an den CPS und das vom Canon Professional Service im Notfall reinigen lassen, wenn ich ehrlich bin.
Aber wie du auch schon sagtest, eigentlich mit den spiegellosen Kameras ist so Sensorreinigen eigentlich Geschichte für mich. Also ich fotografiere nur extrem viel. Ich wechsle auch Konverter und Objektiv in jedem Wetter. Wenn ich den wechseln will, dann mache ich das auch. Und ich habe da eigentlich ganz, ganz selten mal Probleme. Ich glaube, das, was es am meisten ich etwas vorsichtig bin, sind im Moment diese neuen Konverter mit dieser gewölbten Linse hinten. Die finde ich irgendwie immer etwas komisch zum Saubermachen. Und es ist auch ganz schwierig. Ich stelle auch oft die Konverter ohne Kappen irgendwo hin. Und da muss ich jetzt immer extrem aufpassen. Früher mit der flachen Linse war das viel einfacher als mit dieser Linse, die hinten so weit raussteht.
Da kann ich auch meine größten Konverter-Fails mal erzählen, weil tatsächlich, ich habe ja zwei Zweifach-Extender, den EF und den RF und beide sind unverkäuflich und wie es dazu gekommen ist, erfahrt ihr nach einer Werbepause. Nee, das erfahrt ihr direkt. Also der EF-Konverter, da ist tatsächlich das Gehäuse gesprungen. Der ist aber super scharf, ich werde ihn auch nie verkaufen, weil der damit eigentlich unverkäuflich ist Und wie kam es dazu nun? Ich habe zweimal die gleiche Regenjacke und die hat sozusagen auf Brusthöhe, ich glaube, im Wanderjargon nennt sich das, das sind die Kartentaschen, und die machst du einfach auf, schmeißt den Konverter rein und ziehst zu. Ja. Und jetzt hatte ich die Notfallregenjacke an einem Tag, die liegt einfach immer im Auto rum, und die hat das nicht, die machst du auf und das ist ein Lüftungsschlitz. Da habe ich einfach aufgemacht, die Jacke, Konverter reingeworfen, zugemacht, weiter fotografiert und auf einmal macht es bumm und unten aus der Jacke purzelt der Extender direkt auf die Straße, und da hatte ich irgendwie geschafft, das Gehäuse quasi einen Spalt reinzuhauen. Und beim RF-Extender, ich habe den oben beim Zubehör in meinem F-Stop-Rucksack drin gehabt. Ich schmeiße da immer alles Mögliche rein. Das ganze Werkzeug, das du brauchst, dies, jenes. Und irgendwie hat mein Zweifer-Extender die ganze Zeit mit irgendwas anderem an Zubehör oben drin gerieben. Und das hat der außenrum so richtig einen Kranz, wo einfach der ganze Lack von meinem Zweifer-Extender weg ist. Und das hat mich so richtig geärgert, weil ich hatte ihn irgendwie zweimal benutzt und dann war der einfach außenrum so richtig vermackt. Und der ist ja auch sau teuer geworden, der Zweifach-Extender. Und da habe ich mich so richtig geärgert, dass ich, wie soll ich sagen, dass ich den so vermarkt habe. Seitdem benutze ich tatsächlich zum ersten Mal ein Schutzsäckchen für meinen Extender. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben vorher noch nicht benutzt, weil es mich aber so aufgeregt hat, dass der so außenrum vermarkt worden ist.
Aber siehst du mal, mit Lenscode wäre das nicht passiert.
Ja, da hätte ich ihn aber auch gar nicht rausbekommen, weil der da wieder festgeklebt hätte an irgendeiner Stelle. Ja, und eigentlich können wir damit auch nahtlos anschließen an eine Frage aus der Community, nämlich vielleicht steigert das auch die Authentizität oder die Frage, ob man uns überhaupt glauben sollte, weil ich ja derjenige mit den verkratzten Frontlinsen bin, und da kam die Frage, ob ich die verkratzte Frontlinse bei meiner Fotoversicherung, bei der Activas, eingereicht habe oder nicht und ob das bezahlt worden ist. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich die verkratzte Frontlinse nicht bei der Versicherung eingereicht, A, weil ich immer die höchste Selbstbeteiligung wähle, was rein mathematisch, statistisch auch immer am sinnvollsten ist, also für den Versicherungsnehmer. Und ganz ehrlich, das hat ja jetzt am Ende 250 Euro oder sowas gekostet. Warte mal, ich habe die Rechnung immer noch hier liegen, bevor ich irgendwelchen Quatsch erzähle. Ja, 207,94 Euro. A, wäre die Selbstbeteiligung vermutlich ähnlich hoch gewesen, und B, ist das halt so ein Schaden, wo ich mir immer denke, dass das unnötig in deine Versicherungsbilanz reingeht. Und für alle, die gerne sich mit dem Thema Fotoversicherung beschäftigen wollen, ich setze auch nochmal einen Link zur Activas-Versicherung. Ich habe da über meine Website günstigere Konditionen für alle. Das heißt, da kriegen alle bessere Konditionen und den gleichen Versicherungsschutz. Da lohnt es sich also auch nochmal nachzulesen. Ich setze einfach einen Link in die Shownotes mit rein. Aber genau das wollte ich einfach nur als Disclaimer sagen, dass ihr euch überlegen solltet, ob ihr uns glaubt, weil ich habe ja ständig verkratzte Frontlinsen. Ich habe aber auch mittlerweile herausgefunden, dass es daran liegt, wie ich meinen Frontdeckel vermutlich vorne draufsetze, weil ich meistens oft die Streulichtblende drauf habe, und dann drücke ich den von vorne sozusagen so schief rein, und dann komme ich anscheinend manchmal über die Frontlinse drüber mit dem Frontdeckel, kratze da drüber und klippe den dann rein. Und das ist anscheinend etwas, was nicht so optimal für die Frontlinse ist. Und an der Stelle auch noch die Warnung: nutzt keine großen Mikrofasertücher aus dem Handel. Also es gibt diese bunten Mikrofasertücher zum Putzen. Ich habe die auch im Fotorucksack, um die Ausrüstung trocken zu wischen. Aber die sind, also diese Mikrofaser ist relativ scharfkantig, und damit kann man sich wirklich auch die Beschichtung der Linsen kaputt machen. Deswegen würde ich da, also wenn ihr damit an die Linse dran geht, immer lieber diese speziellen Fototücher, die ihr bei eurer Bestellung beim Fotohändler meistens irgendwie gratis reingeworfen bekommst, sowas würde ich immer auch empfehlen für die Frontlinse. Wie schützt du denn die Frontlinse von deinem Supertele, Jan?
Nur mit der Sonnenblende eigentlich. Wobei, jemand hat mir neulich, schrieb mir einen auf Instagram, ob er mir so einen Deckel schicken kann, den er selber macht, und das hat er gemacht, und der ist eigentlich auch ganz cool, der passt sehr gut. Und du hast ja gerade gesagt, du glaubst, du zerkratze die Frontlinse mal mit dem Deckel. Das mache ich nämlich, glaube ich, auch. Ich habe zum Beispiel bei meinem 24 bis 105 habe ich auch unten so einen Kratzer drin. Und ich glaube, das ist auch immer genau, wo ich den Deckel so raufpresse. Weil ich mache das auch. Ich hau den einfach quasi schief auf die Linse rauf und presse dann, bis er reinpasst sozusagen. Und es scheint wohl das Problem bei uns beiden zu sein.
Da kann ich dir sagen, für 207,94 Euro kannst du auch eine neue Frontlinse haben, Jan. Aber jetzt dieser Deckel für Supertele, den du gesendet bekommen hast, sag mir nicht, dass das ein Zemlin-Deckel ist. Oder wie man es auch mal aussprechen mag.
Nein, das ist jemand aus Singapur, der die selber macht. Hat sogar meinen Namen vorne eingraviert.
Ich habe tatsächlich aus der Community gemeldet bekommen, dass auch irgendwo aus USA oder sonst wo, ich weiß es natürlich gar nicht mehr, Deckel gibt. Die nennen sich Zemlin, Z-E-M-L-I-N. Und die scheinen, also das Feedback war sehr positiv von dem Deckel, also jetzt aus der Community. Ich kriege da immer interessante E-Mails. Aber der hat auch am Ende des Tages all in 114 Euro gekostet, schreibt er hier. Also sind 94 Euro für den Deckel inklusive Versand, dann nochmal 20 Euro Steuern, Zoll, Gebühren. Also hat er insgesamt 114 Euro für diesen Deckel bezahlt, was tatsächlich, keine Ahnung, ich würde sagen, ich finde es teuer, weil früher gab es ja mal diese Deckel von, der stellt ja nicht mehr her, da gab es, wie hießen die denn noch? Jagabua hießen diese Deckel. Und die hast du ja immer für 60 Euro gekriegt. Ich habe die hier, ich habe zwei fürs 400er und einen fürs 300er und so. Also ich habe die damals alle schlauerweise in meinen Schrank gelegt und nutze die auch bis heute. Aber ich finde halt 120 Euro am Ende für einen Frontdeckel schon happig. Aber irgendwie gibt es ja auch keine andere Lösung, oder?
Ist teuer, aber was ich sonst halt manchmal benutze, Lenscote, also die wirkliche Firma Lenscote, die verkauft so eine Neoprendeckel sozusagen, die du auch rüberziehen kannst, die haben innen so eine Pufferung und die gehen dann, sind so, Mann, das weiß ich wieder nicht, was man auf Deutsch sagt, so stretchen aus,
ja, also die,
wie sagt man das?
Also die kannst du so auseinanderziehen.
Genau, die kannst du rüberziehen sozusagen. Und das habe ich bisher immer genutzt, aber jetzt muss ich schon sagen, dieser harte Deckel ist schon besser, weil der nimmt noch weniger Platz, jetzt zum Beispiel im Rucksack, wenn man damit fliegen will.
Ja, also ich habe ja auch sowohl die zum Drüberziehen, die habe ich nie benutzt. Ich habe das irgendwann mal bei irgendeinem Objektiv mitgekauft gehabt, habe den nie benutzt. Und ich finde den harten Deckel eben auch dahingehend besser, wenn du das Objektiv quasi vorne auf die Frontlinse irgendwo stellst, musst du dir keine Sorgen machen, dass da noch irgendein Steinchen oder sonst was ist, das dir die Frontlinse kaputt macht. Deswegen nutze ich tatsächlich auch diese harten Deckel viel, viel lieber, weil das, was uns die Hersteller da mitliefern, also egal, ob es jetzt Canon, Nikon oder Sony ist, ist ja eigentlich eine Frechheit, also finde ich jetzt.
Ich verstehe auch nicht, warum sie nicht einfach einen vernünftigen Deckel machen können. Dieses komische Leder-Dingsbums, was du da mal mitkriegst, was überhaupt nicht raufpasst, ist richtig nervig. Vor allem, wenn du zum Beispiel einen Lenscode rauf mit dabei hast, dann passt dieser Lederdeckel ja gar nicht mehr, zum Beispiel der jetzt bei dem RF600 da mit dabei ist, weil der so eng gemacht ist, dass es dann immer das alles umkrempelt und zerfleddert. Und ja, also das ist wirklich mega nervig. Von da habe ich immer diese Softcover-Neopren-Deckel von Lenscode benutzt, aber jetzt halt der harte, der ist mir noch mal deutlich lieber.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das gut investiertes Geld ist an der Stelle. Und insgesamt, ich meine, ich habe das ja jetzt seit, keine Ahnung, 15 Jahren in dieser Härte im Einsatz. Ich finde das super, diese harten Deckel. Und vielleicht ist ja Canon jetzt den richtigen Weg gegangen, weil beim 100 bis 300 kriegst du jetzt einen richtigen Deckel vorne drauf. Vielleicht wird es ja bei weiteren Super-Teleobjektiven in Zukunft auch einen richtigen Deckel geben. Das fände ich auf jeden Fall mal sehr gute Neuerung.
Ja, in jedem Fall. Also, da wäre ich auch sehr dafür.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir beim Thema, was putzen wir im neuen Jahr, erstmal so viel Zeit verballern. Ich habe zwei Fragen auf meiner Liste stehen, die habe ich schon ewig da draufstehen. Ja? Also irgendwie gefühlt seit 6 Monaten. Und wir sind nie dazu gekommen, die aufzunehmen. Und einer davon war chromatische Aberrationen und Einfluss auf unsere Fotos, weil in den ganzen Tech-Reviews geht es ja so oft um chromatische Aberrationen und wie gut oder schlecht die sind. Und ich kann verstehen, dass das im Landschaftsbereich durchaus relevant ist. Ist es ja auch, wenn im Himmel bei deinen Bäumen alles blau und lila schimmert, ist das ziemlich bescheiden. Aber jetzt rein aus der Tierfotografenbrille, Haben chromatische Aberrationen irgendeinen relevanten Einfluss auf deine Fotografie?
Wenig, sage ich mal. Das ist, wobei gerade jetzt auch mit dem 200 bis 800er, das neigt ja da etwas mehr dazu. Aber ich finde es jetzt nicht besonders schlimm. In der Regel kannst du die auch ganz schnell wegmachen oder Camera Raw macht die schon alleine weg. Und in der Hinsicht ist eigentlich sehr interessant, was ich gemerkt habe, dass wenn du den Vibrance Slider in Lightroom oder Camera Raw benutzt, der verstärkt die chromatischen Aberrationen extrem. Ich habe zum Beispiel Bilder mit dem 200
Vibrance.
bis 800, Vibrance, also, oh, das war toll. Also nicht Sättigung, sondern der
Ja, da das
andere.
oben drüber. Mir fällt auch gerade der deutsche Name nicht ein. Shit.
Kannst ja mal kurz gucken, ich erzähle mal weiter. Also das habe ich gemerkt, wenn ich den hochdrehe, selbst nur 5 oder 10, dann wären die auf einmal ums Hundertfache verstärkt. Das heißt, ich hatte manchmal, wenn ich so eine Möwe mit einem dunklen Hintergrund fotografiert habe, hast du zum Beispiel manchmal so eine kleine Kante. Ohne den Vibrance Slider ist es okay. Und sobald ich den etwas hochziehe, fängt es extrem an, sichtbar zu werden. Du musst mir aber dazu sagen, für das 200 bis 800, da gibt es auch noch kein Objektivprofil. Ich nehme mal an, wenn das jetzt in einem neuen Update dazukommt, wird es wahrscheinlich auch gar kein Thema mehr sein. Aber ich habe das selbst bei alten Objektiven gemerkt, weil jedes Mal, wenn man den Vibrance Slider benutzt, werden diese Aberrationen extrem verstärkt, weil der versucht ja immer Sachen zu sättigen, die er als untergesättigt sieht sozusagen. Und da schienen genau diese chromatischen Aberrationen reinzufallen, die dadurch extrem verstärkt werden.
Das ist auf jeden Fall der Dynamikregler. Ich verstehe auch nicht, wie mir das entfallen konnte, weil ich den Dynamikregler eigentlich sehr, sehr gerne benutze. Aber ich finde halt auch, dass wenn man ein ordentliches Profil hat, und vielleicht liegt es auch daran, dass wir halt L-Objektive im Tierfotobereich benutzen, ich finde, da haben halt diese chromatischen Aberrationen kaum einen Einfluss auf unsere Fotografie. Aber jetzt, wo du von Profilen gesprochen hast, hast du die Objektivkorrekturprofile aktiviert oder nicht beim Fotografieren?
Mal so, kommt doch auf die Linse an. Wenn ihr zum Beispiel ein 600er hast, macht es eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Wenn ich jetzt so ein 14 bis 35 oder so benutze, dann macht das doch deutlich mehr einen Unterschied. Und manchmal gucke ich es mir halt an, wie es ist, mit oder ohne. Und dann, je nachdem, benutze ich es halt, wenn es mir gefällt und benutze ich es nicht, wenn es mir nicht gefällt. Also es ist jetzt nicht was, wo ich sage, habe ich immer an oder immer aus. Wobei in der Regel würde ich es wohl anhaben, weil es schadet ja eigentlich auch nicht. Es sei denn, es macht jetzt einen Effekt, den man jetzt eigentlich nicht haben möchte.
Also ich muss sagen, ich habe bei mir immer nur die, also ich habe quasi ein Preset mit bestimmten Änderungen, die ich immer vornehme. Und dazu zählt eben auch, dass ich das Profil aktiviere, aber nur für die Verzeichnung und die chromatischen Aberrationen. Was ich aber deaktiviert habe, ist, dass die Vignettierung rausgenommen wird. Weil ja gerade im Telebereich die Vignettierung bei den meisten Bildern vorteilhaft ist. Und wenn du jetzt hingehst und die Vignettierung erst rausrechnest und die Bildqualität erstmal zu den Bildrändern hin verschlechterst und danach wieder eine reinrechnest, um dein Tier zu betonen, dann ist das halt auch, wie soll ich sagen, sehr, sehr schlecht für die Bildqualität. Das heißt, ich habe eigentlich die Vignettierung immer drin und es kommt ganz selten vor, dass ich die rausnehme. Ich finde ja, dass die Vignettierung gerade von den teuren Objektiven meistens auch noch einen positiven Impact hat auf die Bildwirkung und gerade bei den teuren Objektiven auch besonders ästhetisch ist, oder wie empfindest du das?
Doch, das sehe ich ganz genauso. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt Häuser fotografiert habe mit den Weitwinkeln, da habe ich das Profil eigentlich immer angemacht, auch um die Vignettierung rauszukriegen, weil da willst du es halt mehr einheitlich haben. Aber jetzt auch gerade bei meinem 600er, da fällt es mir auch ganz oft auf, dass wenn du das mit der Vignettierung drin hast und die dann rausnimmst oder rausrechnen lässt, dass es oft eigentlich nicht so gut aussieht, wie wenn du die drin lässt. Von daher, wie gesagt, beim 600er, da habe ich oft das Profil gar nicht an.
Und die zweite Frage, die auf diesem Zettel steht, ist Beschnitt und Komposition. Ich musste jetzt selber nachdenken, was es damit auf sich hat. Und zwar ist die Frage, die ich mir bei dir manchmal stelle, entsteht die Komposition hinterher durch den Beschnitt und du ballerst mittig dein Motiv rein oder komponierst du dein Bild vorher? Ich gehöre ja zur Fraktion, der immer sein Bild komponiert und maximal mal 1-2% beschneidet. Also ich beschneide ganz, ganz wenig, am liebsten gar nicht. Und zu welcher Art der Fotografen gehörst du denn?
Ich würde auch lieber nicht beschneiden, aber das ist ja nun, ist halt einfach was, was dazugehört, gerade wenn man Vögel fotografiert. Ich lade auch gerade ein neues YouTube-Video hoch, wo ich so eine ganz krass aussehenden Fruchttauben fotografiert habe. Und die sitzen halt relativ weit oben auf so einer Palme drauf, wo die Früchte runterhängen. Und die einzige Möglichkeit, die überhaupt zu fotografieren auf etwas, was so halbwegs Augenhöhe war, ist halt, indem ich so weit zurückgehe wie möglich, einen kleinen Hügel hochlaufe und dann das 600er mit einem Zweifachkonverter benutze und dann noch beschneide. Das heißt, ich mache eigentlich immer das, was nötig ist. Am liebsten beschneide ich auch nicht, aber wenn ich jetzt viel bessere Bilder kriege, weil ich halt etwas weiter wegstehen kann und durch die riesige Brennweite von 1200 mm, kannst du halt relativ steil nach oben fotografieren, ohne dass es so aussieht, als wenn du nach oben fotografierst. Und von daher muss ich dann dort etwas mehr beschneiden, kriege aber immer noch ein geiles Bild draus, was auch überhaupt kein Problem ist. Ich sag mal, meiner Meinung nach ist es immer gar nicht, ist es jetzt besser oder schlechter, was zu beschneiden. Natürlich wäre es vielleicht in einer perfekten Welt schön, weniger zu beschneiden, aber jetzt mehr zu beschneiden, das ist mir jetzt auch nicht peinlich, weil manchmal muss es halt so sein und dann mache ich das auch.
Und wenn du jetzt mehr beschneiden musst, setzt du dann deinen Vogel mittig in den Frame und machst hinterher den Beschnitt? Also sagst, je nachdem, wohin er guckt, beschneidest du in die oder in die Richtung? Oder probierst du dann auch mit der, wenn du schon weißt, dass du beschneiden wirst, komponierst du dann anders? Wie gehst du da vor?
Nein, ich komponiere in jedem Fall so weit es wie geht. Ich sag mal so mittig, früher mit DSLR, also mit Spiegelreflexkamera und gerade auch mit den Telekonvertern konntest du fast nur mittig fotografieren, weil der Autofokus so limitiert war. Während jetzt mit dem Augenautofokus bei den ganzen Canon-Kameras insbesondere, ist es ja nun extrem einfach, in der Kamera schon eine schöne Komposition zu machen. Und dann mache ich das natürlich auch. Wenn der Vogel jetzt mega weit weg ist, dann ist es fast egal, weil du sowieso so viel leider wegschneiden musst. Aber in der Regel ist es ja nicht so. Zum Beispiel die Tauben, die sitzen dann halt auf der Palme, auf so einem Ast, der direkt aus dem Baumstamm herauskommt und da hängen dann wie so an Spaghettis lauter so eine roten kleinen Früchte dran. Und natürlich mache ich dann auch die weitere Komposition schon nett, aber in der Regel kroppe ich dann halt trotzdem noch mal rein. Aber was ich auch manchmal mache, ich habe dann zum Beispiel zwei Versionen von dem Bild. Eins, was ich zum Beispiel mehr auf Instagram zeige, wo der Vogel halt größer ist. Und dann eins für mich selber oder meine Webseite, wo der dann halt kleiner drauf ist. Ich denke, man muss halt auch immer sehen, wo man die Sachen präsentiert im Endeffekt. Wenn ich mir jetzt ein Vogelbild an die Wand hänge, dann will ich den Vogel auch viel kleiner im Bild haben, als wenn ich den jetzt zum Beispiel auf Instagram zeigen würde. Ich denke, die ganze Croppen- und Bildkomposition hängt doch immer damit zusammen, was man mit dem Bild macht und welchen Effekt man erreichen will. Wenn ich jetzt nur mini kleine Vögel auf Instagram poste, dann ist es ja nett, aber wird nicht unbedingt sehr erfolgreich sein.
Ja, also ich persönlich bin ja auch jemand, der gerne sein Bild vorher durchkomponiert und so fotografiert, wie er es hinterher verwenden will. Einfach auch deswegen, weil ich gerne die Auflösung habe, um hinterher groß zu drucken. Ich habe aber auch festgestellt, gerade im Kontakt mit ganz, ganz jungen Tierfotografen, dass die oft erst fotografieren und dann zuschneiden in allen möglichen Varianten und teilweise Crops nehmen, die ich nicht nehmen würde, alleine von der Auflösung, die nachher übrig bleibt, einfach weil es ihnen dann interessanter erscheint. Und da habe ich einfach festgestellt, vielleicht bin ich da auch irgendwie schon verrostet in meinen alten Gehirnzellen, aber ich will mein Bild gar nicht hinterher komponieren, sondern ich will das beim Fotografieren machen. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist ja auch mein Ansatz der falsche und der andere viel besser, aber ich bin jemand, der gerne halt vor Ort schon sein Bild so im Kasten hat, wie ich es mir vorstelle. Und ich habe noch einen Geheimtipp für dich zum Croppen. Beim 200 bis 800 kannst du jetzt auch den Zweifach-Extender benutzen, also gleich 1600 mm und musst nicht mehr so viel croppen.
Habe ich auch schon benutzt für den Pinkbrustschnäpper. Aber du hast dann wirklich nur eine Mini-Autofokus, wie sagt man denn schon wieder? Also der Autofokusbereich ist wirklich dann extrem klein, noch kleiner als bei dem F11 800 da. Also du hast wirklich nur so eine kleine, so ein kleines Quadrat in der Mitte dann. Das heißt, den Zweifachkonverter, obwohl der auch relativ scharf ist, würde ich daran eher nicht benutzen. Aber um das jetzt mit dem Croppen nochmal abzuschließen, ich habe in jedem Fall immer, wenn ich etwas fotografiere, schon das finale Bild im Kopf, was ich gerne kreieren möchte. Das heißt, ich fotografiere in jedem Fall so, dass ich dann auch dieses Bild, was ich so vor Augen sehe in der Natur, auch danach herausbekomme. Und deshalb versuche ich schon, alles so perfekt wie möglich in der Kamera zu machen. Aber manchmal musst du es dann halt zuschneiden. Aber ich versuche auch in jedem Fall so wenig wie möglich zuzuschneiden. Wobei das halt auch ein großer Vorteil von der R5 ist zum Beispiel, weil was oft passiert, wenn ich zum Beispiel irgendwo fotografiere und dort kommen ganz unterschiedlich große Vögel rein. Da kommt zum Beispiel so ein Inka-Kakadu rein, der 30, 40 Zentimeter groß ist. Gleichzeitig kommen da aber auch kleine Papageien oder ein Wellensittich, der nur 15 oder 20 Zentimeter groß ist. Das heißt, du kannst dort fast gar nicht vernünftig fotografieren, weil du immer entweder den Großen abschneidest oder der Kleine zu klein ist. Und da kann man halt inzwischen auch durch die 45 Megapixel kannst du halt so fotografieren ohne Konverter, dass der Kakadu gerade noch reinpasst. Du kannst dann aber, wenn der kleine Vogel kommt, halt etwas mehr croppen und hast auch noch genug Pixel übrig. Deshalb finde ich, also wie gesagt, ich habe persönlich nichts gegen croppen, aber im Endeffekt nicht croppen ist natürlich besser.
Ja, und ich glaube, du hast auch den wichtigsten Punkt benannt. Du hast schon das finale Bild in deinem Kopf. Und das ist auch manchmal so, dass du einfach einplanst, einen kleinen Crop zu nehmen. Wenn ich irgendwo mal unterwegs bin, ich habe das 2405 drauf und aus irgendeinem Grund will ich jetzt nicht das 100-500 draufschneiden, sei es jetzt Zeit oder irgendwelche anderen Aspekte, und ich plane jetzt ein, von 105 auf 130 mm reinzukroppen sozusagen, plane ich auch manchmal einen kleinen Beschnitt mit ein beim Fotografieren. Und ich habe noch einen letzten Punkt auf der Liste. Übrigens, wir haben ja gedacht, das wird eine ganz kurze Folge, weil wir eigentlich nichts zu besprechen haben. Ich würde gerne noch ein bisschen Sony-Bashing betreiben, so proaktiv. Und zwar habe ich mir hier einen Punkt aufgeschrieben, Sony A9 Mark III Image Quality. Hast du dir dazu mal ein paar Bilder angeguckt in den letzten Tagen? Weil da sind ja relativ viele Bilder und Videos aufgetaucht zur Bildqualität der Sony A9 Mark III.
So viel habe ich noch nicht gesehen, aber ich sag mal, es ist ja eigentlich relativ logisch, dass das jetzt keine Kamera sein wird, die durch ihren Dynamikumfang oder gutes ISO-Rauschen auffallen wird, sondern das Interessante sind ja wirklich die Bereiche Action-Fotografie und auch gerade so Action- und Blitzfotografie zusammen, wo sie natürlich allen anderen Kameras überlegen ist, oder gerade bei Sport, wenn du diese LED-Leinwände hast, die haben ja immer so eine Streifen bei anderen Kameras, während mit der gibt es jetzt halt keine Streifen mehr. Das heißt, denke ich, gerade für Sport ist es eine sehr interessante Kamera, aber natürlich durch den, wie sagt man auf Deutsch, Global Shutter?
Globalen Global Verschluss. Shutter sagt man auch im Deutschen. Wir haben keinen globalen Verschluss. It's a global shutter.
Also da, der kommt natürlich auch mit Abstrichen. Deshalb ist es auch was, wo alle jetzt sagen, oh, mach das auch mal in die R5 Mark II oder die R1. Aber das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil du willst gerade bei diesen beiden Kameras ja die maximale Imagequalität. Und du hast ja doch Abstriche bei dem Global Shutter. Zum Beispiel hast du nicht mehr ISO 100 als Grundwert, sondern ISO 250. Und auch dein Dynamikumfang ist halt nicht mehr so gut.
Aber warum haben wir Einschränkungen der Bildqualität? Das ist ja einfach nur eine Annahme bis jetzt von allen, weil wir haben ja weder eine finale Firmware von der Kamera gesehen, noch gibt es einen RAW-Konverter. Also die A9 ist noch nicht ausgeliefert.
Ich habe zumindest nur, es gibt zumindest Firmware 1.0, das habe ich schon gesehen. Aber kann natürlich sein, dass bis Februar auch noch eine Erweiterung davon herauskommt. Natürlich wird es aber auch wieder was sein, weil ich sag mal, die Kamera ist ja schon insgesamt sehr geil, auch gerade mit so einer Taste, wo man ganz schnell auf 120 Bilder pro Sekunde klicken kann und so. Da ist es natürlich auch naheliegend, dass viele versuchen, etwas Schlechtes zu finden, und da ist wahrscheinlich die Bildqualität eins der Sachen, die vermutlich etwas schlechter ist. Ob die jetzt wirklich schlechter ist und ob man das in der Realität sehen kann, ist ja eine ganz andere Frage.
Ja, also ich muss sagen, obwohl ich ja jemand bin, der Sony nicht mag, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ja, dass wenn die Sony A9 III auf den Markt kommt, dass die von der Bildqualität her merklich schlechter sein wird. Also sie wird vielleicht schlechter sein als eine R3 minimal, aber die wird ja mindestens das Level von einer, ich sag mal, R6 Mark I oder sowas haben. Ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sony eine Kamera für 6.000 Euro rausbringt, die dann von der Image-Quality nicht good enough ist. Das kann, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, wenn die rauskommt, wird sowohl das JPEG, also auf jeden Fall das JPEG für die Sportfotografen 1A sein, und vielleicht wird das RAW nicht ganz so perfekt sein wie von der R3, aber immer noch auf einem so hohen Level, dass man damit bedenkenlos fotografieren kann. Also ich glaube nicht, dass man einen Global Shutter gebracht hätte, wenn es so schlimm wäre, wie es momentan dargestellt wird. Also ich glaube wieder, dass da das Geschrei viel lauter ist, als das, was nachher kommt. Ich glaube, dass das, was kommt, am Ende überzeugen wird.
Ja, du musst ja auch sehen, die wenigsten Leute haben damit ja auch richtig fotografiert. Das sind ja zum Beispiel Reviews, die ich eigentlich nie mache, wo irgendjemand drei Leute auf irgendeiner Messe abknipst und dann sagt, oh, hier ist total schlecht oder so. Du musst ja die Sachen schon richtig einsetzen, um das auch beurteilen zu können. Und ich gehe auch davon aus, dass das sehr gut sein wird. Ich sag mal, Bildqualität ist vielleicht auch das falsche Wort. Ich glaube, am ehesten wird man es vielleicht merken, dass der Dynamikumfang etwas kleiner ist oder dass du halt viel mehr Rauschen hast, wenn du jetzt vielleicht dunkle Bereiche sehr hoch ziehst oder so. Aber das wird auch auf einem Niveau sein, was viel besser ist als die meisten Kameras von vor 5 Jahren oder so. Von daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt dramatisch schlecht ist oder so.
Ja, das glaube ich eben auch. Und deshalb würde ich sagen, warten wir es in Ruhe ab und schauen, was da auf uns zukommt. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass da wieder eine Innovation stattgefunden hat und bin gespannt, ob oder wann es auch andere Hersteller einsetzen werden. Wobei, es gibt ja schon andere Hersteller, die es einsetzen, aber ob oder wann es Canon oder Nikon einsetzen werden, um es mal zu präzisieren.
Ja, und das denke ich, haben wir jetzt auch die Stunde wieder voll, wa?
Ich habe vorgeworfen bekommen von dem einen oder anderen Hörer, dass wir einfach aufhören, obwohl wir bestimmt noch stundenlang reden könnten. Das stimmt natürlich, aber dann haben wir heute ja alle Themen besprochen, die wir auf dem Zettel hatten.
Wir könnten ja mal einen Endlos-Podcast planen, wo wir so lange reden, bis wir nicht mehr wollen.
Boah, das können wir gerne machen. Ich weiß nicht, ob sich das jemand. Wir können das einfach mal machen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
Guck mal im Guinness-Buch der Rekorde, wie lange der längste Podcast ist.
Es gibt aber in Deutschland natürlich ein Podcast-Format. Ich habe vergessen, wie es heißt. Wenn du ein bestimmtes Wort sagst, ist der Podcast vorbei und der geht quasi unendlich lang. Und irgendwie hatte mal ein Gast das sehr, sehr früh ausgelöst. Aber ansonsten geht dieser Podcast oft 5, 6, 7, 8 Stunden. Und wie soll ich sagen? Ich glaube, dass das schon auch anstrengend ist, so lange zuzuhören. Aber wie wäre es denn, wenn wir für den Endlos-Podcast endlos viele Fragen haben, die die Community einkippt? Weil die ist in letzter Zeit ein wenig faul geworden, hat wenig Fragen eingeworfen. Also guter Vorsatz fürs neue Jahr. Kippt mal wieder ein paar Themen per E-Mail rein an radomir@naturfotocamp.de oder per Messenger-Dienste, welchen auch immer ihr nutzen wollt, dann besprechen wir die natürlich. Und ich werde auch in den Shownotes unter naturfotocamp.de ein Foto einer Fruchttaube vom Jan reinstellen. Also Jan, du musst mir das noch schicken. Und ein Foto von dem Lensflare vom 100-500, über den wir gesprochen haben, weil diese Linien im Lensflare kann man sich nicht vorstellen, wenn man sie nicht gesehen hat, glaube ich. Von daher freue ich mich, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank, Grüße nach Australien und bis bald. Tschüss.
Bis dann, ciao.